Audio Now.
Team Wallraff, der Podcast.
Hallo und willkommen zu einer Team Wallraff-Folge. Wir sprechen heute über unsere neueste Recherche und über ein Thema, das uns alle angeht, denn wir alle werden älter. Und damit sind wir beim Thema. Wir haben undercover in Deutschlands größten privaten Pflegeheimunternehmen recherchiert. Alloheim. Alloheim betreibt rund 300 Heime in Deutschland mit rund 28.000 Bewohnern. Ich sitze hier mit Lisa. Mein Name ist Alex. Wir arbeiten beide als Reporterin bei Team Wallraff und freuen uns, dass ihr zu uns gefunden habt. Meine erste Frage gleich, Lisa. Du hast als Pflegehilfskraft undercover im Alloheim Mainpark gearbeitet, das ist in der Nähe von Frankfurt am Main. Wie war es erst einmal generell für dich persönlich, so einen verantwortungsvollen Job zu machen?
Ja, das war natürlich sehr aufregend. Das beginnt ja schon bei der Bewerbungsphase, wo man einfach nur hofft, dass man den Job bekommt, aber sich da ja nie so ganz sicher sein kann. Das ging dann schneller, als ich gedacht hätte. Aber dann ging bei mir so ein bisschen die Sorge los, was, wenn ich vor Ort irgendetwas falsch mache. Ich hatte keine Erfahrung in der Pflege. Ich habe nur mal ein Sozialpraktikum in der Schulzeit im Pflegeheim gemacht. Das ist natürlich ewig her gewesen. Und ich habe mich dort als Pflegehelferin beworben und nicht als Praktikantin. Und deswegen war meine Sorge auch groß, dass ich vielleicht sehr schnell die volle Verantwortung für die Menschen bekomme und da vielleicht sogar wenig eingearbeitet werde. Und deswegen dachte ich, als Vorbereitung mache ich erstmal ein Pflegetraining. Das habe ich hier in Köln gemacht, im Krankenhaus. Und das hat mir so ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Da habe ich Dinge gelernt, wie fasst man die älteren Menschen am besten an, wenn man denen beim Aufstehen hilft oder beim in den Rollstuhl setzen. Aber auch so Dinge wie Einlage wechseln oder ein Bett beziehen, während jemand drin liegt. Das hat mir so ein bisschen Sicherheit gegeben. Dann hatten wir natürlich auch die Undercover-Schulung. Die hat mir geholfen, mit der Technik umgehen zu können und hat man auch ganz gut gelernt, wie man sich vielleicht verhält, wenn Menschen ein bisschen misstrauisch werden oder ich verdächtigt werde. Und ja, als es dann losging, waren wir ja immer in Kontakt im Team und haben uns ausgetauscht und das war auch total wichtig und es tat mir sehr gut, nach so einer anstrengenden Schicht dann irgendwie das Erlebte so ein bisschen zu verarbeiten und dann eben auch gemeinsam zu schauen, wo können wir dranbleiben.
Normalerweise bist du ja Journalistin, sitzt am Schreibtisch in einem schönen Büro. Jetzt warst du in einem Pflegeheim unterwegs. Und ja, was macht man da? Man muss da auch mal Windeln wechseln, man muss ältere Menschen waschen. Das sind natürlich alles Berührungspunkte, die völlig neu für dich waren. Also und so intensiv gleich. Wie bist du damit umgegangen? Du warst ja im komplett neuen Job.
Ja, das stimmt. Also großen Respekt vor der Arbeit einer Pflegehelferin, einer Pflegefachkraft oder überhaupt allen, die im Pflegeheim arbeiten. Man arbeitet so nah an den Menschen und mit den Menschen. Man greift natürlich auch total in die Intimsphäre ein, weil da eben Menschen sind, die sich eben nicht mehr selber waschen können und auf sehr viel Hilfe angewiesen sind. Und das macht schon was mit einem. Also man hat natürlich am Anfang erstmal auch Berührungsängste. Aber ja, irgendwann ging es dann mit der Zeit, die Bewohner waren alle sehr nett und haben es einem irgendwie dann auch wieder leicht gemacht. Ich habe immer versucht, viel mit ihnen auch zu sprechen beim Waschen, mehr Zeit für die Bewohner zu nehmen und dann ist man da so reingekommen, aber körperlich sehr anstrengend und mental natürlich auch total.
Mhm. Du hast ja auch noch eine versteckte Kamera getragen, ja, du warst ja praktisch in zwei Rollen, als die der Journalistin Lisa, die der Pflegehelferin Lisa, ja. Ich kenne das auch, das ist wahnsinnig anstrengend, man fällt abends einfach nur noch ins Bett, weil man so kaputt ist von dieser Anspannung auch. Aber wir reden viel zu viel über uns. Wie ging es den Bewohnern dort vor Ort? Das waren ja doch sehr viele Missstände, die da von dir aufgedeckt worden sind.
Ja, also ich war auf zwei Wohnbereichen, die gehörten so mehr oder weniger zusammen, auf zwei Etagen. Und da waren so 28 Bewohner. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass viele sehr traurig auf mich gewirkt haben. Einige waren vielleicht sogar depressiv, haben auch mir gegenüber gesagt, dass sie die Lust am Leben verloren haben. Und wir hatten zwar auch ein paar fittere Personen auf den Wohnbereichen, bei denen war das dann anders. Die haben dann vielleicht auch mal eigenständig Kontakte knüpfen können. Die sind mal rausgegangen, konnten sich ihre Zimmer schön einrichten. Aber das waren wenige. Und das waren eben die, die das noch konnten. Und die, die eigenständig dazu nicht mehr in der Lage waren, die wurden meines Erachtens dann da eher aufbewahrt und haben sich halt auch sehr viel gelangweilt. Ja.
Ja. Kannst du mal so ein Beispiel geben, wo dir das besonders aufgefallen ist, dass die Leute verwahrt worden sind, so wie du es nennst?
Mir ist das aufgefallen, so im Alltag auch, dass sobald jemand aus seinem Zimmer kam, wo man vielleicht wusste, unsicher auf den Beinen, wurden die Bewohnerin oder die Bewohner immer direkt wieder zurück aufs Zimmer geschickt. Weil ich das Gefühl hatte, da ist jetzt gar keine Zeit, um zu gucken oder irgendwie zu beobachten, dass die jetzt nicht fallen oder was die machen. Lieber wieder ins Zimmer schicken, weil da sind sie gut aufgehoben und dann irgendwie den Tag rumkriegen.
So aus dem Augen, aus dem Sinn, so nach dem Motto?
Ja, kann man so sagen. Ja.
Das macht einen doch traurig, oder? Wenn man das sieht. Also das ist ja eigentlich kein Miteinander, sondern eher ein Gegeneinander. Die Leute sollen in ihren Zimmern bleiben. Wie bist du damit in der Situation umgegangen? Was hast du da gemacht?
Ich habe irgendwie immer versucht, mit den Bewohnern dann doch noch zu sprechen. Man hat einfach gemerkt, wenn die auf die Flure kamen. Ich habe da eine bestimmte Bewohnerin gerade im Kopf, die hat immer so ihren Kopf aus dem Zimmer gestreckt und hat geguckt, ob jemand da ist und wollte dann mit jemandem sprechen. Die war auch leicht dement und die hat auch manchmal Dinge erzählt, die man dann vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen konnte. Aber man hat einfach gemerkt, die möchte mit jemandem sprechen. Die sitzt den ganzen Tag alleine in ihrem Zimmer. Natürlich möchte die mal mit jemandem sprechen. Ja. Und dann wurde mir aber sehr schnell klar gemacht, dass wir jetzt aber die Frühstücksrunde haben oder die Frischmachrunde oder wir müssen jetzt das Essen aus der Küche holen oder aufräumen. Und wenn ich mir dann da ein bisschen Zeit für genommen hatte, dann hat mir die Zeit hinten raus gefehlt. In den ersten Tagen konnte ich mir das noch erlauben. Da hatte ich, ich sag mal, noch keine festen Bewohner, die ich waschen sollte oder um die ich mich kümmern sollte. Da konnte ich das noch machen. Und später, war klar, eigentlich ist keine Zeit dafür, dass ich da jetzt mich irgendwie mit jemandem unterhalte.
Wie haben denn deine KollegInnen darauf reagiert? Also dann warst du ja auch eigentlich zu langsam.
Ja, das wurde mir mehrfach gesagt, dass ich zu langsam bin. Ich erinnere mich da vor allem an eine Situation, als ich zum ersten Mal, ich glaube, das war am dritten Tag, sollte ich alleine einen Bewohner waschen. Und ja, da wurde mir auch gesagt, das ist doch kein Problem, mach das einfach, als würdest du deine Mutter waschen. Wo ich ein bisschen gedacht habe, gut, ich habe meine Mutter jetzt noch nicht gewaschen. Ich habe da schon Berührungsängste, das ist eine fremde Person für mich und das ist sehr intim. Und habe das dann aber mit dem Bewohner gemeinsam irgendwie gut hinbekommen und war dann auch stolz und hat irgendwie alles gut geklappt. Und dann war das Erste, was der Kollege zu mir sagte, das hat zu lange gedauert. Und so ging eigentlich das den ganzen Einsatz auch weiter. Ich habe mich nicht gehetzt, aber ich habe halt mit den Menschen parallel gesprochen und das hält dann vielleicht auf.
Gibt es denn einen Moment, der dich besonders bewegt hat bei diesen doch sehr intimen und engen Begegnungen? Also du warst ja wirklich in dem Lebensraum, in dem engsten Lebensraum von diesen Menschen unterwegs, und hast so viele auch Bitten um Nähe, kann man ja schon fast sagen, von den BewohnerInnen bekommen.
Und ich glaube auch, das vergisst man manchmal, die Menschen leben da. Die Pflegekräfte arbeiten da, die können nach Hause gehen. Die haben irgendwann Schichtende, aber die Menschen leben da und die sind da 24 Stunden am Tag. Ja, und also ich habe einige Situationen, die ich noch so im Kopf habe, aber am meisten nicht so in Erinnerung bleibt mir, glaube ich, eine Dame, die haben wir im Film, haben wir die Frau Henkel genannt und die saß eigentlich den ganzen Tag fast alleine im Aufenthaltsraum. Die ist mir schon am ersten Tag aufgefallen, weil die war immer sehr schick angezogen. Ja. Und irgendwie hat die gar nicht in diese Umgebung reingepasst. Die saß da mit ihrem Paillettenrock, aber die sah immer total traurig aus.
Aber sehr gut gekleidet, so wie du es schilderst? Also
ja, die hatte immer Schmuck um, die hatte so goldene Ringe, die hatte lange weiße Haare. Wie gesagt, am ersten Tag hatte die so einen Paillettenrock sogar an, immer Kleider und sah irgendwie total gepflegt aus. Und Ja, und die saß, also die hat sich immer morgen sehr früh schon mit ihrem Rollstuhl aus dem Zimmer geschoben und saß dann eigentlich fast den ganzen Tag im Aufenthaltsraum und halt eigentlich immer alleine, weil alle anderen Bewohner waren die meiste Zeit auf ihren Zimmern. Und ja, ich habe dann irgendwann, bin ich dann mal zu ihr hingegangen und habe gemerkt, die möchte vielleicht auch sich mal ein bisschen unterhalten, habe mal gefragt, wie es ihr geht. Und dann brach es sehr schnell aus ihr heraus, dass keiner Zeit für sie hat und dass immer alle zu ihr sagen würden, später, später, später. Und dass es halt einfach keine schöne Atmosphäre da wäre und sie würde gerne nach Hause und hat auch sehr viel geweint dann. Und ich habe sie dann irgendwie versucht zu trösten. Und ja, die Frau bleibt mir immer so im Kopf, weil die brauchte einfach, glaube ich,
glaube ich, dann auch irgendwann einen Apfelsaft gebracht, ne? Und das hat sie total gefreut.
Ja, das war echt nur so eine Kleinigkeit. Ich hatte ja auch manchmal, ich habe mich manchmal gefragt, was kann ich jetzt tun, um die irgendwie zu trösten? Und ich hatte ja eigentlich gar keine großen Möglichkeiten. Und irgendwie habe ich dann immer versucht, vielleicht irgendwelche Getränke anzubieten, was mal anderes ist als Wasser. Und dann habe ich ihr einen Apfelsaft gebracht, nachdem sie so geweint hatte. Da hat sie sich so drüber gefreut, dass man wirklich so kleine Aufmerksamkeiten, die schon was gebracht haben. Und ab dem Moment hat man so gemerkt, immer wenn sie mich gesehen hat, hat sie dann gestrahlt. Ich habe dann ihr auch gesagt, ich versuche mich öfter um sie zu kümmern oder öfter mit ihr zu sprechen. Und ja, das habe ich dann natürlich auch gemacht.
Ja, Einsamkeit wird auch als Foltermittel eingesetzt, ja. Und wenn man das so hört und was man auch bei uns in der Reportage dann sehen kann, ist, die Leute sind einfach einsam. Sie brauchen Menschen und es ist halt nicht nur schnell ein Frühstück reinstellen und wieder raus. Konntest du denn in deiner kurzen Zeit, wo du da jetzt gearbeitet hast undercover, konntest du denn da etwas bewegen?
Also ich sag mal so, ich hatte das Gefühl, dass ich den Kollegen schon sehr auf die Nerven gegangen bin, weil ich schon sehr oft versucht habe.
Du warst
zu
langsam.
Ich war langsam und ich habe mit den Menschen zu lange geredet, weil ich mir halt deren Wünsche angehört habe und versucht habe, die umzusetzen. Das waren wirklich manchmal so einfache Dinge wie, ich würde gerne zum Friseur. Mir wurde dann immer sehr oft gesagt, das ist nicht deine Aufgabe, Lisa, das macht die Betreuung. Aber die Betreuung, das ist halt auch eine Person für so viele Menschen. Die kann das auch nicht leisten. Und da sind meines Erachtens nach viele Wünsche untergegangen und viele Personen vergessen worden. Ja, und deswegen habe ich versucht, mich da irgendwie den Wünschen anzunehmen. Das war auch einmal einfach nur, ein Mann lag sehr, sehr lange im Bett. Und ich habe ihn eigentlich bis auf meinen letzten Tag nie im Rollstuhl gesehen. Und er hatte dann mal gefragt, ob er sich mal ans Fenster setzen kann.
Und Wahnsinn, ne? So ein einfacher Wunsch, ne? Also einfach nur mal am Fenster sitzen. Also wenn das sozusagen, das muss man sich einfach mal vorstellen, ja? Wenn das der Wunsch ist, den du hast für einen schönen Tag, dann weiß man auch, wie der Alltag dieser Menschen aussieht. Ein Glas Apfelsaft, einmal aus dem Fenster gucken, damit kann man Menschen glücklich machen, ne? Also das ist schon extrem traurig, finde ich das.
Ja, und dann habe ich halt immer öfter dann gefragt, ja, können wir denn den Herrn heute mal in den Rollstuhl setzen? Nee, das passt jetzt nicht. Dann habe ich später noch mal gefragt. Ja, und am letzten Tag, da waren wir dann tatsächlich auch unüblicherweise mal gut besetzt. Wir waren mit 5 Personen in einer Schicht. Das hatte ich vorher nie erlebt und die Kollegen auch ewig nicht. Und dann haben wir diesen Mann in den Rollstuhl gesetzt. Und da habe ich dann ein Lob bekommen von der Reinigungskraft, die da ja immer gereinigt hat. Und die hat dann gesagt, ja, schön, dass du so motiviert bist und das hast du alles gemacht. Und das hat mich dann natürlich gefreut, weil ja, sie anscheinend auch bemerkt hat, dass viele andere da vielleicht auch einfach durch diese super Hektik und wenig Zeit und so auch ein bisschen abstumpfen.
Man kann also feststellen, mit mehr Personal wäre das bei dir in dem Pflegeheim wesentlich besser gelaufen. Man hätte auf die Wünsche der MitbewohnerInnen eingehen können und kommen wir auch zu dem Punkt des Pflegepersonals, die hätten es auch nicht so schwer gehabt. Wie geht es denen eigentlich dabei? Was hast du so erlebt? Also
ich denke, mit mehr Personal, klar, hätte man definitiv auch viel mehr Zeit für die Bewohner. Ja, und also was ich erlebt habe bei den Pflegekräften war tatsächlich, dass eine Kollegin zu mir auch kam und gesagt hat, dass sie niemandem empfehlen würde, hier zu arbeiten. Und dass sie auch keinen Angehörigen empfiehlt, hier ihre Lieben unterzubringen. Und das fand ich schon stark, weil sie hat dann noch gearbeitet. Ja. und sagt mir das. Ja. Und sie hat eigentlich aus meinem Herzen gesprochen, weil ich hatte eben auch Kollegen, die ja so ein bisschen abgestumpft waren und eben gesagt haben, ja, hast jetzt keine Zeit, hast keine Zeit. Und sie hat mir eigentlich aus der Seele gesprochen, hat gesagt, man kann hier nicht mit dem Herz arbeiten, man kann hier nicht mit den Leuten reden, man kann nicht auf individuelle Wünsche eingehen. Und deswegen hätte sie jetzt gekündigt. Und sie hatte dann tatsächlich dann auch ihre letzte Woche dort und hat dann gewechselt. Was natürlich dann auch schade ist.
Das ist natürlich auch eine Konsequenz, ne?
Ja, was natürlich dann auch schade ist, weil sie war dann natürlich eine Person, der das auch sehr wichtig war. Und die Menschen, die vergraut man dann dort.
Ja, Aloheim ist der Betreiber. Nach unseren Recherchen, wir haben aus vielen, vielen Heimen Hinweise, über 70 sind es an der Zahl insgesamt, betreibt Aloheim knapp unter 300 Heime. Das ist schon eine Quote sozusagen, die uns vorliegt, mal über den Daumen gepeilt. Von fast aus jedem dritten Aloheim haben wir Hinweise auf Missstände von Angehörigen, von pflegenden Personal. Ja, das wirft natürlich viele Fragen auf bei dieser Kette. Und auch unsere Kollegin Emily, die war in einem anderen Pflegeheim undercover in Neuss. Die hat dort, waren es ähnliche Zustände, dort gab es noch ein paar mehr Missstände in Richtung, denen ging es noch körperlich schlechter dort, den Personen, die dort untergebracht waren. Aber das Spannende ist, dort war einmal die Heimaufsicht zur Kontrolle. Und die Heimaufsicht ist dafür da, damit die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften überprüft werden. Ne? Das war in diesem Pflegeheim dann eine Situation, wo richtig was los war. Alle waren in Aufregung. Alle Mitarbeitenden wurden nervös, versuchten noch einige Missstände zu kaschieren. Ich lese mal aus dem offiziellen Bericht vor. In diesem Prüfbericht steht: Beanstandet wurden bei der Prüfung unter anderem Probleme bei der Medikamentenversorgung, fehlende Schutzmaßnahmen bei Hitze sowie Mängel in der Grundpflege und Wundversorgung. Außerdem zeigte die Auswertung der Dienstpläne gravierende Unstimmigkeiten in der Dokumentation. Die Mindestanforderung an Personal wurde seitens der Einrichtung erfüllt. Jedoch wies die Personalliste einen erheblichen Personalwechsel auf. Zudem wurde auf wiederholte Defizite in der Pflegedokumentation hingewiesen. Ja, das sind die Worte, das ist noch alles viel, viel ausführlicher, dass es einen Schulungsbedarf gibt, dass auch die Aufnahme von neuen BewohnerInnen an Vorgaben gekoppelt sind und es Nachfragen an die Heimaufsicht geben muss, bevor neue BewohnerInnen aufgenommen werden. Das ist so, was eine Momentaufnahme ist, wenn die Heimaufsicht da ist. Was wir dann aber auch erlebt haben, ist, dass zum Beispiel noch Missstände probiert wurden zu vertuschen, muss man dabei sagen. Also zum Beispiel ging es um den Medikamentenschrank. Lisa, erzähl doch mal, was hat da unsere Kollegin erlebt?
Ja, es gab wohl abgelaufene Flüssigmedikamente in den Schränken und es gibt eigentlich ja eine feste Regelung, wie oft man da kontrollieren muss und wie man die entsorgt und wann man die entsorgt. Und diesen Tag haben sie anscheinend verpasst. Jedenfalls war die Heimaufsicht dann da. Und bevor sie die dann entdecken, haben sie sich diese Medikamente geschnappt und haben die in einen Müllsack gepackt. Und dann sagte wohl eine Kollegin noch zu unserer Reporterin, am besten würde man das jetzt hier schnell aus dem Fenster schmeißen. Und jemand anderes sollte es unten auffangen, damit es an der Heimaufsicht vorbeigeschmuggelt wird. Das haben sie dann nicht gemacht, weil Glasflaschen drin waren, aber eine andere Kollegin hat es dann in einem blauen Sack versteckt und dann haben sie das so noch an der Heimaufsicht vorbeigeschmuggelt bekommen. Und da hat ja unsere Kollegin natürlich einfach nur den Kopf geschüttelt und hat sich gedacht, was ich hier miterlebe, das kann ich wirklich gar nicht glauben.
Ja, und es waren ja dann auch einmal alle Kolleginnen zur Raucherpause und haben eine gesamte Station alleine gelassen. Da war keine einzige Person. Irgendwann wurde dann unsere Kollegin hingerufen. Die war dann auch wiederum als völlig ungelernte Kraft dort auch alleine. Ich glaube, es waren über 15 Minuten. Und man hat ja da auch eine Verantwortung für so eine ganze Station mit alten Menschen. Die haben hohe Pflegegrade. Da muss man ja wirklich aufpassen. Und das ist auch so eine Sache, die uns ja in der Redaktion so beschäftigt hat. Auf der einen Seite haben wir diesen personellen Notstand. Es muss wahnsinnig schnell alles erledigt werden. Und auf der anderen Seite wehren sich die Leute scheinbar nicht wirklich dagegen. Ja? Also wieso machen die zum Beispiel mit? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Und gehen nicht zu der Heimaufsicht und sagen, hey, hier ist es eine Katastrophe. Wir müssen hier etwas ändern, sondern sagen, hey, ich schmeiß noch schnell die Medikamente weg. Oder ich renne jetzt noch hoch auf die Station, weil da niemand ist. Also für mich wird das nicht klar. Wie siehst du das? Also diese Frage stelle ich mich. Das ist irgendwie ja, merkwürdig.
Ja, ich glaube, gerade diese Kontrollen, die sind so wichtig und die sind so gut. Aber natürlich nur, wenn sie erstens unangekündigt stattfinden. Oft haben wir ja erlebt, dass dann irgendwie doch gemunkelt wird, dass sie dann doch wissen, wann die Heimaufsicht kommt. Und es bringt natürlich nur was, wenn die Pflegekräfte das auch als Chance nehmen, um zu zeigen, so läuft es hier.
Ja.
Und dass eben nicht das System decken, in dem sie eigentlich selber gefangen sind. Ich könnte mir vorstellen, und so habe ich es vielleicht auch in meinem Heim ein bisschen erlebt, dass da viele Menschen sind, die in Situationen sind, in denen sie wirklich auf ihren Job angewiesen sind und dass sie aus diesem Grund ja, sich nicht trauen, da irgendwie was zu sagen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, auf welchen Rücken das dann ausgetragen wird. Und das sind eben die Bewohnenden. Ne? Ja. Und ich sag mal, wenn die Heimaufsicht dann da vieles bemängelt, dann müssen natürlich auch die Strafen so hoch ausfallen, wenn das nicht behoben wird, dass es sich da auch lohnt, etwas zu verändern.
Ja, absolut. Ja, ja. Also es ist jetzt leicht für uns, das so zu sagen und aufzurufen, liebe Pflegekräfte, wehrt euch mehr. Ja, es ist für uns, die sozusagen nur als Journalisten das beurteilen, ist das einfacher. Aber das wäre auch ein Schritt, ne? Mehr mit den Heimaufsichten zusammenzuarbeiten, mehr sich zu beschweren, damit es den Menschen besser geht. Siehst du das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Und man merkt ja, dass bei einigen da der Wille auch da ist. Wir haben ja sehr viele Hinweise, sehr viele Zuschriften. Und das kommt ja auch ganz von ganz, ganz vielen Pflegekräften eben selbst, die sagen, Hilfe, wir können so nicht weiterarbeiten.
Das größte Problem, was wir so ausgemacht haben, ist, was dann halt auch oft gesundheitliche Konsequenzen für die BewohnerInnen hat, ist halt einfach der Personalmangel. Und da haben wir jetzt Daten von einer Informantin zugespielt bekommen. Da kann man sehen, vom Januar 2024 bis einschließlich April 2025, wo war welches Personal eingesetzt in den einzelnen Standorten von Alloheim. Und wir haben dabei festgestellt, dass im Schnitt von diesen rund 300 Standorten, in 130 Standorten zu wenig Personal eingesetzt worden ist. Und insgesamt, so sagen es die Daten, fehlen über das Jahr gerechnet rund 430 Vollzeitkräfte. Das ist extrem viel und das sind so viele Vollzeitkräfte, da geht es um viele, viele Millionen Euro. Das hat uns sehr erstaunt. Wir haben diese Daten den Behörden übergeben. Aktuell laufen noch die Überprüfung der Krankenkassen, der Pflegekassen, ob es da vielleicht eine Rückzahlung geben muss. Wie hast du das gesehen? Wie hast du das erlebt?
Ja, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, wie teuer so ein Heimplatz ist und wie wenig Leistungen die Bewohnenden dann eigentlich bekommen. Und ich sag mal, in meinem Heim war laut der Daten eigentlich noch ein gut besetztes Heim. Und trotzdem habe ich ja gemerkt, wie wenig Zeit da ist für den einzelnen Bewohner. Ich habe ich habe selber nie in der Nachtschicht gearbeitet, aber wenn ich morgens zur Frühschicht kam, habe ich oft mit der Nachtschwester gesprochen. Und die hat mir jeden Tag, wo ich da war, gesagt, ich war alleine mit einer Helferin für das ganze Haus zuständig. Und das kann ja gar nicht aufgehen.
Ja. Also zumindest, ja, es kann gesetzlich okay sein, aber das ist ja menschlich nicht okay. Also das kann nicht reichen, ja. Und es gibt ja auch ganz verrückte Urteile, ja, dass zum Beispiel eine Kraft nachts zu bis zu 50 Personen ausreicht, dass das okay ist. Und dann muss man sich überlegen, das sind gebrechliche Menschen, ja. Wie soll man das hinbekommen? Also das ist, also meiner Meinung nach muss da an ganz vielen Stellen nachjustiert werden, damit es den Menschen besser geht. Und ich glaube auch, dass gerade Alloheim, das ist ein Private-Equity-Unternehmen, Dort steht der Gewinn ganz oben auf der Liste. Also die sind da investiert, um Geld zu verdienen in diesem Sektor. Ja. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ist das der richtige Bereich? Und das scheint ja auch mit den Daten, die uns vorliegen, so ein bisschen übereinzustimmen. Das, wo man Geld rausholt, fehlt Personal. Und das, was in den Undercover-Einsätzen erlebt worden ist, das ist die logische Konsequenz, was das passiert. Wie siehst du das, Lisa? Sollte so ein Unternehmen, ein Private-Equity-Unternehmen, überhaupt da investieren dürfen in diesem Bereich?
Also ich finde, man sollte mit hilfsbedürftigen Menschen, die in ein Heim kommen, weil sich eben niemand mehr um sie kümmern kann und sie sich auch selbst nicht mehr um sich kümmern können, kein Geld machen können. Das sind ja Investorenmodelle, die meiner Meinung nach untragbar sind, weil die eben wirtschaftliche Interessen verfolgen und nicht den einzelnen Menschen da vor Ort sehen. Und so kann natürlich auch irgendwie gar keine Zeit für die Menschen da sein. Und es ist ja nicht nur der Personalmangel, sondern es ist ja dann wirklich ein auferlegter Sparzwang in diesen Heimen. Hat ja die Kollegin, die in dem anderen Heim undercover war, auch gemerkt, dass es da auch an einfachsten Materialien gefehlt hat, wie Duschlotionen oder Waschlappen oder Ähnlichem. Also fehlen nicht nur die Menschen, sondern da fehlten ja auch Materialien. Und das ist einfach, weil die diese Heime kaputt sparen.
Ganz wichtig zu erwähnen ist, Aloheim streitet das alles ab und sagt, es wären genügend Materialien vor Ort gewesen. Im Endeffekt ist es aber so, die Kollegin hat es erlebt, wurde sogar mit dem Desinfektionsmittel die Haut gereinigt. Ja, also auch wunde Stellen, da gibt es halt viele unterschiedliche Sichtweisen von dem Unternehmen und von dem, was wir in den Undercover-Einsätzen erlebt haben und was auch die Daten hergeben. Aloheim ist Deutschlands größter Betreiber. Wir haben jetzt erlebt, was dort passiert. Wir hoffen von der Redaktion, dass unsere Reportage viel bewegt, denn alle werden wir älter. Und du hast etwas erlebt, Lisa, was das genau aufnimmt, ne? Weil man schiebt das ja eigentlich immer vor sich so weg. Ja, das ist irgendwann später, ist das mein Problem. Aber genau das hat auch eine Bewohnerin erlebt, ne? Und dir geschildert.
Ja, ich glaube, man schiebt das von sich weg. Man denkt, das betrifft einen vielleicht nicht, aber man weiß es halt eben nie. Und eine Bewohnerin, die ist mir auch so im Kopf geblieben, die war auch immer sehr traurig, viel alleine. Und die sagte irgendwann zu mir, als wir zusammen auf dem Flur saßen und sonst war niemand da, ich hätte niemals gedacht, dass ich hier mal so sitze. Und dann hatte sie mir erzählt, sie hatte einen Job, sie hat Kinder, sie war verheiratet und hat mir dann davon erzählt und dann sagte sie wieder, hier, es ist halt langweilig. Also es war wirklich dieses, ich warte jetzt hier auf den Tod, und das fand ich so grausam und schlimm, und das zeigt aber auch mal wieder mehr, man weiß nicht, ob man nicht selber auch irgendwann mal da so sitzt. Und deswegen ist es ein Thema, was uns alle angeht.
Wir hoffen, dass wir eine große, möglichst breite Öffentlichkeit mit unserer Reportage erreichen. Die Kolleginnen vom Stern haben das auch noch mal aufgeschrieben und auch in vielen Heimen recherchiert. Wenn ihr wollt, erst einmal vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch unsere Reportage bei RTL Plus anschauen. Das miese Geschäft mit der Pflege. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.